Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, über das wirklich viele Gerüchte und Diskussionen bei Bitcoin bestehen, nämlich dessen Verwendung für kriminelle Aktivitäten. Dafür ist dieses Mal der Oberstaatsanwalt Thomas Goger zu Gast. Er ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg tätig, und zwar genau bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Worum es sich dabei genau handelt und welche Aufgaben dies übernimmt, erfahrt ihr dann natürlich gleich im Gespräch. Er berichtet in dieser Folge unter anderem darüber, ob Bitcoin überhaupt für kriminelle Aktivitäten im Internet verwendet werden, inwiefern Bitcoin-Transaktionen für die Staatsanwaltschaft nachverfolgbar sind und wie die Beschlagnahmung von Bitcoin als rein digitales Gut abläuft. Abschließend werfen wir dann noch einen Blick auf die Zukunft Bitcoins und wie sich die Arbeit der Staatsanwaltschaft bei steigender Adaption Bitcoins verändern könnte. Und nun möchte ich wie immer keine weiteren Worte verlieren und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Hallo Herr Goger, es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei dieser Folge heute dabei sind.
Schönen guten Tag, Herr Hofmeister. Freut mich auch, dass wir miteinander reden können.
Wir möchten heute über Bitcoin und Kriminalität sprechen, denn dieses Thema verfolgt Bitcoin ja eben schon seit der Entstehung. Es gibt diese Gerüchte, Bitcoin wird eben nur für kriminelle Aktivitäten im Internet verwendet und genau darüber möchten wir heute mal ein wenig reden. Aber bevor wir jetzt direkt in das Thema einsteigen, möchte ich Sie vorher noch fragen, wie ist denn diese Zentralstelle für Cybercrime entstanden und wie sind Sie denn persönlich zu diesem Thema gekommen?
Die Zentralstelle Cybercrime Bayern ist 2015 gegründet worden von der Bayerischen Justiz. Es war der Plan, dass im Bereich Kampf gegen Cybercrime nicht nur juristische Expertise erforderlich ist, sondern auch sehr viel technischer Sachverstand geboten ist, um auch beständig auf der Höhe der Zeit zu sein. Man hat sich dann wohl bei der Bayerischen Justiz daran erinnert, dass ich vor der Juristerei auch mal was mit Computer gemacht habe. Ich habe vorher Physik studiert, in der Zeit auch an einem Rechenzentrum der Universität in Bayreuth gearbeitet. Und ja, so hat es mich dann nach Stationen als Richter und Staatsanwalt wieder an den Computer zurückverschlagen.
Okay, und welche Aufgaben übernehmen jetzt genau diese Zentralstelle? Also zum Beispiel, welches Verbrechen wäre dann zum Beispiel genau so etwas, was Sie verfolgen?
Wir kümmern uns bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern im Grunde für alle Delikte, die irgendetwas mit Internet und Computer oder neuer Technologie zu tun haben können, wenn diesen Verfahren eine besondere Bedeutung zukommt. Also sei es, dass die Schadenssummen besonders groß sind, sei es, dass kritische Infrastrukturen betroffen sind, sei es, dass es technisch besonders komplex ist. Im Wesentlichen haben wir drei Baustelle. Ein großer Teil unserer Arbeit ist der Kampf gegen Kinderpornografie. Allein in dem Bereich arbeiten 8 Staatsanwälte und Staatsanwältinnen bei uns. Kinderpornografie wird heutzutage ja nur online getauscht, vor allem auch in geschlossenen Foren im Darknet. Der zweite Baustein ist Wirtschafts-Cybercrime. Da spielen momentan betrügerische Anlageplattformen im Netz eine große Rolle, die mit allen möglichen innovativen Finanzprodukten meistens auch irgendwas mit Kryptos werben und versuchen, den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und der dritte Bereich ist Cybercrime im engeren Sinn. Da gehören die Darknet-Marketplaces dazu. Da gehört aber auch zum Beispiel Ransomware, DDoSing. Also all das, was man im engeren Sinne als Cybercrime bezeichnen würde, dazu.
Okay, und gibt es die Zentralstelle nur in Bayern oder gibt es es in deutschlandweit noch mehrere davon?
Wir sind in Bamberg nicht die älteste Zentralstelle. Vor uns gab es schon die ZIT in Hessen. Nach uns sind noch andere dazugekommen, zum Beispiel die ZAK in Nordrhein-Westfalen. Es hat sich vor allem in den großen Flächenländern die Erkenntnis durchgesetzt, dass Computerkriminalität, das Cybercrime eigentlich nur erfolgreich bekämpft werden kann, wenn man da auch mit entsprechender Manpower und entsprechender Expertise reingeht. Wir sind allerdings in Bayern nach wie vor eine der größten dieser Zentralstellen.
Sie beschäftigen sich ja dann wahrscheinlich tagtäglich mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Wann haben Sie denn das erste Mal von Bitcoin erfahren? War das erst während dieser Tätigkeit in der Zentralstelle oder war das bereits vorher?
Ich kann das eigentlich gar nicht mehr so richtig gut datieren. Es war sicherlich nicht erst 2015. Es ist ja auch in den Jahren zuvor schon sehr, sehr viel geschrieben worden, vor allem natürlich in den einschlägigen Blogs oder in der Fachpresse. Das heißt, dass es sowas gibt und im Wesentlichen auch, wie das technisch funktioniert, das war mir sicherlich vorher schon geläufig, tiefergehend mit befasst. Welche Ermittlungsmöglichkeiten gibt es da? Welche rechtlichen Fragestellungen hängen da dran? Habe ich mich aber in der Tat erst ab 2015.
Okay, dann würde ich sagen, wir springen mal direkt in das Thema rein und da gibt es genau direkt am Anfang eine Frage, die mir selbst persönlich sehr auf den Lippen brennt und wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen und Hörern. Denn es gibt diese Gerüchte eben, dass Bitcoin hauptsächlich für kriminelle Aktivitäten, für Straftaten im Inland verwendet werden. Können Sie diese Gerüchte bestätigen, dass Ihre Straftaten, die Sie verfolgen, dass dort eben Bitcoin am meisten verwendet wird?
Naja, bei Straftaten im Netz, bei allen Straftaten im Netz, die was mit Geld, mit monetären Zahlungsströmen zu tun haben, spielen natürlich die Bitcoins eine ganz große Rolle. Klar ist aber auch, der Bitcoin und andere Kryptowährungen werden nicht nur für kriminelle Zwecke verwendet. Das ist sicherlich nicht richtig. Allerdings, der kleine Seitenhieb sei mir schon erlaubt, wenn Sie sich mal umgucken, was Sie im echten Leben momentan so mit Bitcoins anfangen können. Außer den nächsten Tesla zu kaufen, fällt mir da relativ wenig ein. Deswegen ja, Bitcoins und die anderen Kryptowährungen spielen eine ganz entscheidende Rolle im kriminellen Milieu.
Und können Sie dann ein Verhältnis geben im Gegensatz zu anderen, traditionellen Finanztransaktionen, zu Überweisungen oder auch sogar Bargeld austauschen, die natürlich übers Internet wesentlich schwieriger sind?
Der Bitcoin ist ein Mittel, Geld im Netz auszutauschen. Es gibt aber noch eine ganze andere Reihe von Möglichkeiten. Es spielen immer noch Girokonten eine Rolle, vor allem natürlich Girokonten, die auf Falschpersonalien eröffnet sind. Es spielen diverse Arten von Prepaid-Zahlungsmöglichkeiten eine Rolle, diverse Gutscheinkarten, die sie erwerben können. Also die Palette, die den Kriminellen da zur Verfügung steht, ist recht groß. Der Bitcoin ist aber in diesem Schemata ein ganz wesentlicher Baustein.
Und ein Punkt, den man immer wieder in Verbindung mit Bitcoin bringt, ist eben das sogenannte Darknet. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wird Bitcoin da auch verwendet oder ist das ein Gerücht, das sich schon wirklich sehr, sehr lange hält?
Es ist immer noch so, dass wenn im Darknet irgendetwas bezahlt werden soll, egal ob das jetzt irgendwas auf den klassischen Marketplaces ist, egal ob es Kinderpornografie, egal ob es das Lösegeld für Ransomware ist, da ist Bitcoin das Zahlungsmittel der Wahl. Aber vor allem auf den Marktplätzen finden Sie schon auch andere privacy-oriented Coins. Der Monero zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle, ist übertrieben, aber signifikante Rolle. Die Hauptmusik spielt allerdings ganz eindeutig immer noch im Bereich von Bitcoin.
Ja, wir werden nochmal wahrscheinlich in dieser Folge auf dieses Thema Privacy Coins zu sprechen kommen. Aber für alle, die nicht wissen, worum es sich da genau handelt, das sind nämlich Kryptowährungen, die sich wirklich darauf spezialisieren, die Privatsphäre eben ihrer Nutzer zu schützen. Sind denn nicht diese Kryptowährungen für Sie ein viel, viel größeres Thema als Bitcoin, weil Bitcoin ja doch ziemlich transparent ist?
Klar ist es bei den Privacy Coins, jetzt Monero oder Zcash, ein ganzes Stück schwieriger. Gibt aber natürlich auch zahlreiche Techniken, um Zahlungsströme im Bitcoin-Universum zu verschleiern. Mixer, Tumblr, das Lightning-Netzwerk können da vielleicht mal genannt werden. Der Bitcoin hat aber auch für die Täter natürlich den Vorteil, dass er relativ leicht handhabbar ist. Sie haben mannigfaltige Möglichkeiten, sich mit Bitcoins zu munitionieren. Sie haben mannigfaltige Möglichkeiten, die auch wieder loszuwerden. Gibt eine ganze Reihe von komfortabel zu bedienenden Soft- oder Hardware-Lösungen. Das ist natürlich, wenn Sie sich jetzt eher so Richtung Privacy-Coins bewegen, für den 0815-Kriminellen dann nicht mehr so richtig leicht und komfortabel, wie es der Bitcoin ist.
Ein weiteres Thema, auf was man wieder immer wieder stößt, ist natürlich auch das Thema Geldwäsche. Denn ich kann natürlich Bitcoin mit meinen Fiat-Währungen, die ich entweder illegal oder durch irgendwelche Straftaten erwirtschaftet habe, nehmen und dadurch Bitcoin kaufen. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, ich kann das Ganze vor dem Staat etwas verstecken. Ist das auch so ein Thema, das Sie beschäftigt?
Wir stellen schon fest, dass immer wenn es darum geht, kriminelle Erträge zu waschen, dann ist der Umweg über das Cryptocurrency-Universum eigentlich mittlerweile Mittel der Wahl geworden. Es ist nie nur Bitcoin, es gibt auch viele, viele andere Techniken. Die Online-Casinos können da vielleicht auch genannt werden als beliebte Möglichkeit. Offshore-Konten spielen natürlich auch immer noch eine Rolle. Aber die Bitcoins sind ein weiterer Pfeil im Köcher, wenn es darum geht, kriminelle Erträge zu waschen. Das ist schon zu beobachten.
Sie hatten ja gerade eben ganz kurz schon das Thema Ransomware angesprochen. Dabei geht es ja darum, dass sich eben Betrüger Zugriff auf die Software oder die Daten von Unternehmen verschaffen und dadurch dann eben die Unternehmen erpressen können, indem sie sagen, okay, bitte bezahlt uns den Betrag X, ansonsten erhaltet ihr keinen Zugriff mehr darauf. Und in letzter Zeit hört man immer mehr darüber, dass da eben dafür Bitcoin verwendet wird. Ist das jetzt etwas, was erst seit der Entstehung von Bitcoin vorhanden ist oder gab es sowas auch schon vorher?
Ransomware gab es ganz klar schon vor Bitcoins. Da waren es halt keine Kryptowährungen, sondern was weiß ich, PaySafe-Cards oder andere Prepaid-Zahlungskarten, die da gefordert worden sind. Logisch, dass ein Zahlungsmittel wie Kryptowährungen, das auf Pseudonymität setzt, das nur einer schwachen Regulierung unterliegt, das auf nationale Grenzen keine großen Rücksichten nehmen muss, dass das natürlich auch das Geschäft von Ransomware-Gangs erleichtert, das ist logisch.
Weil ich hatte da mal einen Bericht gelesen, der geschrieben hatte, okay, wir könnten Bitcoin einfach verbieten, dann hätten wir auch das ganze Problem der Ransomware nicht mehr. Aber nach Ihrer Aussage würde ich jetzt mal einschätzen, dass Sie jetzt sagen, ja, wir könnten zwar Bitcoin verbieten, aber es wird eben andere Möglichkeiten geben.
Ja, also erstens, von Bitcoin ist Mathematik und Mathematik lässt sich nicht wirklich gut verbieten. Das haben wir ja in den Crypto Wars schon in früheren Zeiten gelernt. Und klar ist, wenn es Kryptowährungen nicht gibt, dann wird man andere Varianten finden, sich das Lösegeld auszahlen zu lassen. Erpressung hat es lange schon vor Bitcoins gegeben und letztlich ist Ransomware nichts anderes als ein ganz klassisches Erpressungsdelikt.
Wir hatten ja schon mal ganz kurz das Thema Nachverfolgbarkeit angesprochen bei Bitcoin, denn es hält sich komischerweise immer noch das große Gerücht, Bitcoin ist anonym und deswegen eben für kriminelle Aktivitäten hervorragend geeignet. Wie sieht es bei Ihnen in der Staatsanwaltschaft aus? Können Sie Transaktionen direkt nachverfolgen und vor allem, wie schwer ist das für Sie?
Bitcoin sind nicht anonym im technischen Sinne, Bitcoin sind pseudonym, weil sie identifizierbare Private Keys haben, sie haben identifizierbare Wallet. Das heißt, wenn Sie diese Zuordnung vornehmen könnten, dieses Pseudonym überwinden können, dann sind Sie bei demjenigen, der über die Werte verfügen kann. Also anonym im technischsten Sinne sind Bitcoin sowieso nicht. Und dann haben Sie natürlich den großen Nachteil für die Kriminellen und den großen Vorteil für uns, dass Sie die öffentlich einsehbare Blockchain haben, der alle Transaktionen seit Anbeginn der Zeiten, ja, seit Block 1 zu entnehmen sind. Und in diesem Datenschatz, das ist ja eine riesige Datei mittlerweile geworden, können Sie natürlich anfangen, nach Indizien zu suchen, nach Hinweisen, nach Mustern, um zum Beispiel Transaktionen zusammenzufassen, um vielleicht bestimmte Keys zusammenzufassen und zu Identitäten zu gelangen. Da können Sie statistische Analysen betreiben, da können Sie Clustering versuchen. Also ein bisschen was geht da schon. Sicherlich natürlich mehr als bei den vorhin schon erwähnten Privacy Coins, die ja zum Beispiel, das ist ja oftmals ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, auf diese öffentlich einsehbare Blockchain verzichten. Und auch die Idee hinter dem Lightning-Netzwerk ist ja auch genau das, die Nachverfolgbarkeit der Transaktionen in der Blockchain auszublenden. Also wir haben schon Ermittlungsansätze, manchmal, das kann ich vielleicht auch sagen, mehr als was sie im Bereich der klassischen Fiat-Zahlungsströme hätten, weil da habe ich so ein öffentlich einsehbares Kassenbuch wie bei Bitcoins natürlich nicht.
Aber wie schwer ist es denn für Sie denn wirklich, diese Identität hinter diesen, ich sage mal, Zahlen, die man auf dieser Blockchain hat, wirklich herzustellen? Für mich wäre dann ein Punkt, wo ich ansetzen würde, wäre eben die Kaufplattform, auf denen ich ja mit meinem Personalausweis, meinen persönlichen Daten mich anmelde. Ist das auch ein Punkt, wo Sie dann ansetzen?
Das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie gut oder schlecht vor allem die Punkte in dem Bitcoin-Universum, die Schnittstelle zur echten Welt darstellen, KYC implementiert, also Know Your Customer implementiert haben. Wenn ich mich da auch mit Falschpersonalien als Donald Duck erfolgreich registrieren kann, dann ist jetzt natürlich blöd für den Staatsanwalt, dann komme ich da auch nicht weiter. Aber wir stellen schon fest, dass der Regulierungsdruck eigentlich deutlich gewachsen ist. Erst vor ein paar Tagen hat die Europäische Union einen Regulierungsvorschlag gemacht für die in Europa ansässigen Teilnehmer am Bitcoin-Zahlungssystem. Also wenn es mir gelingt, Transaktionen zusammenzufassen, vielleicht auch zum Beispiel einem Exchange zuzuordnen, dann sind die Chancen eigentlich gar nicht so schlecht, dass diese Pseudonymität aufgebrochen werden kann.
Ja, wie Sie angesprochen haben, ist ja der eine Punkt eben, den Bitcoin zu kaufen. Und dann gibt es natürlich die Variante, ich transferiere den Bitcoin ja irgendwo hin und das müssen Sie ja verfolgen. Und es gibt da ja schon ganz schön viele Tools und Möglichkeiten, eben diese Transaktionen zu verschleiern, damit man eben nicht mehr sieht, wo das Ganze herkommt. Die Tumbler, Mixer, wie Sie schon angesprochen haben. Ist das für Sie ein großes Problem, weil sich dadurch eben dann die Spur irgendwann verliert?
Klar sind die Mixer eine ganz besondere Herausforderung und klar ist es natürlich auch ein besteter Wettlauf, die Mixing-Algorithmen aufzubrechen. Auch da reden wir wieder nur über Mathematik mit bestimmten Heuristiken kommt man vielleicht dahinter, nach welchem System der Mixer funktioniert. Aber da, das muss man schon so deutlich sagen, werden eine wirksame Strafverfolgung natürlich tatsächlich so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Diese Mixer machen das Leben tatsächlich schwer. Aber auch da kann man sich als Krimineller nicht so wirklich dauerhaft sicher fühlen. Es gibt eine ganze Reihe von Mixing-Diensten, nehmen Sie bitmixer.io zum Beispiel, bei denen die Strafverfolgungsbehörden auch den Stecker gezogen haben.
Ja, diese Tools wie die Mixer, die gibt es ja frei zum Herunterladen, kostenlos. Manche Wallets haben die auch schon eingebaut. Wenn ich die jetzt als Privatperson verwende, mache ich mich dann direkt automatisch strafbar oder wird es überhaupt schon im Gesetz beachtet, dass man solche Tools verwenden kann oder eben nicht verwenden kann?
Sie machen sich natürlich als Privatperson da erstmal nicht strafbar, wenn Sie aber einen Mixing-Dienst ins Werk setzen, der erkennbar ausschließlich den Zweck verfolgt, kriminelle Transaktionen zu waschen. Und so war es ja bei dem einen oder anderen Mixer, dass es sehr, sehr deutlich war, auch aus der Kommunikation derer, die den Mixing-Service betrieben haben, dass die genau wussten, wozu ihr Dienst verwendet wird. Dann laufen sie Gefahr, sehr schnell die Schwelle zur Strafbarkeit auch zu überschreiten.
Ja, ich möchte auf einen Punkt nämlich hinaus, als ich nämlich vor knapp 4 Jahren angefangen hatte, habe ich einiges darüber gelesen. Ja, nach dem Bitcoin-Kauf ist das Erste, was man machen muss, eben so einen Mixer zu verwenden, um eben dann die Privatsphäre zu erhalten, dass man nicht mehr weiß, wo der Bitcoin eben herkommt. Und darum geht es mir, ist die Frage eben, wenn ich gerade sowas mache als Einsteiger, ich weiß nicht ganz, worum es geht, ob ich mich dann eben da strafbar mache, ob es mir da irgendwie gefährlich werden kann und ob ich dann automatisch eine kriminelle Aktivität durchführe.
Ja, es gibt ja, wenn Sie sozusagen Ihre Bitcoins für jährliche Zwecke verwenden wollen, was soll denn da der Sinn und Zweck sein, da noch einen Mixing-Dienst zu nutzen? Es entstehen ja Kosten dadurch. Ne? Das passiert ja nur nicht zum Nulltarif. Sie müssen ja dafür ein bisschen was aufwenden. Und wenn Sie sich jetzt die berühmte Pizza für Bitcoins kaufen wollen, gegenwärtig ja Volatilität ja eher eine schlechte Idee, warum dann vorher das Ganze auch noch mixen oder irgendwelche Coin-Change oder Swapping oder was der Henker was zu machen. Das macht ja nur Sinn, wenn Sie Ihre Zahlungsströme verschleiern wollen.
Und Sie hatten ja gerade schon bei der Nachverfolgbarkeit darauf angesprochen, dass Sie da auf Muster achten, auf Heuristiken, eben zu schauen, wo gibt es da möglicherweise Verbindungen. Die Frage ist jetzt eben von mir, machen Sie sowas bei sich selbst in der Staatsanwaltschaft oder haben Sie da Dienstleister dafür? Denn das ist ja schon ein ganz schön großer Aufwand und es gibt ja eben Dienstleister, die sich eben auf diese On-Chain-Analyse schon spezialisiert haben.
Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern am Markt mittlerweile, die enorme Expertise gewonnen haben, die von Strafverfolgungsbehörden genutzt werden, die aber auch zum Beispiel vom privaten Banksektor benutzt werden. Diese Tools benutzen selbstverständlich auch wir. Wir gucken aber natürlich auch, was es im Bereich Open-Source-Tools am Markt gibt. Da gibt es ein sehr spannendes Projekt in Österreich namens GraphSense, mit dem was sich vielleicht mal befassen wird. Also klar, wir machen Marktschau und nutzen, was es da gibt. Wir haben sicherlich weder die Infrastruktur noch die Expertise, noch im Übrigen auch die Daten, um solche Tools selber zu entwickeln.
Jetzt haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass eben Bitcoin doch relativ häufig für kriminelle Straftaten im Internet verwendet wird und dass es aber nicht gleich anonym ist, so wie es trotzdem noch relativ viele annehmen. Das heißt, Bitcoin ist kein Freifahrtschein für Kriminelle, denn sie können durch die Blockchain, durch die Transparenz eben relativ viel schon noch nachverfolgen. Und ein Punkt, der mir auch bei der Recherche diese Folge immer wieder aufgefallen ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel Finanztransaktionen haben, die Sie dann beschlagnahmen wollen, wie zum Beispiel jetzt Bargeld oder Gold, das können Sie natürlich einfach wegnehmen, weil es ist physisch, Sie können es in den Tresor legen. Bitcoin ist eben, wie Sie schon erwähnt hatten, Mathematik. Wie kann ich denn bei Bitcoin vorgehen, wenn ich eigentlich nur ein rein digitales Gut habe?
Es ist aber auch nicht sonderlich schwer. Dinge, die in der physikalischen Welt nicht existieren, sicherzustellen, da haben wir ja jede Menge Übungen. Chiralgeld zum Beispiel existiert auch nirgends greifbar und trotzdem kann der Staat das sicherstellen und beschlagnahmen. Bei Bitcoins und anderen Kryptowährungen kommt es im Wesentlichen darauf an, wie die gehalten werden. Vielleicht liegen die, sehen Sie mir die saloppe Ausdrucksweise, irgendwo in einem Depot. Ja, das heißt, der Kunde meint zwar, er besitzt Bitcoins, aber eigentlich besitzt er gar keine Bitcoins, sondern nur einen Anspruch gegen die Börse, auf der sein Depot gehalten wird, dann kann ich diesen Anspruch pfänden. Oder aber er hat tatsächlich seine Kryptowährung in der eigenen Wallet gespeichert. Dann pfände ich, dann beschlagnahme ich die dazugehörigen Private Keys und übertrage das dann auf staatliche Wallets. Setzt natürlich immer voraus, jetzt jenseits der rechtlichen Diskussion, dass ich die faktische Verfügungsmacht bekomme. Sei es, dass er mir entweder seinen Private Key verrät, sei es, dass ich den Hardware-Ledger knacken kann, sei es, dass ich auf andere Wege drankomme. Also rechtlich ist es extrem unspannend, Bitcoins zu beschlagnahmen und sicherzustellen. Das macht uns überhaupt keine Angst. Die größere Herausforderung ist natürlich, der entscheidenden Informationen habhaft zu werden, die ich brauche, um über diese Kryptowährungen verfügen zu können.
Jetzt hatten Sie ja zwei Punkte angesprochen. Einerseits den privaten Schlüssel oder den Recovery Seed, den man ja mit den 24 Wörtern einfach aufschreibt. So machen das die meisten ja. Oder Sie haben das Hardware-Wallet, das Sie dann knacken müssten. Aber ich muss diese physischen Niederschriften ja gar nicht haben, denn ich könnte theoretisch diese 24 Wörter mir einfach auch merken. Das heißt, wenn Sie dann das beschlagnahmen müssten oder möchten, dann müssten Sie mich ja davon überzeugen, dass ich Ihnen diese 24 Wörter eben preisgebe, damit Sie eben dann meine Bitcoin beschlagnahmen können.
Ja, ich müsste Sie davon überzeugen. Das gelingt auch tatsächlich relativ häufig, weil wenn wir sie identifiziert haben, dann dämmert es ihnen ja, dass das Ganze kein gutes Ende nimmt. Und dann ist es natürlich gut, auf den letzten Metern der Karriere noch ein paar Pluspunkte bei den Strafverfolgungsbehörden zu sammeln, damit die Strafe nicht ganz so hoch ausfällt. Also das ist eigentlich tatsächlich der Regelfall, dass dann mehr oder weniger zähneknirschend schon die entsprechenden Informationen ausgehändigt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dann hinterher in der Vollstreckung Zwangsmittel anzuwenden. Ich könnte sie theoretisch mit Zwangsgeld und Zwangshaft bedrohen und sie so dazu zwingen oder zumindest zu versuchen, sie zu zwingen, die entsprechenden Informationen rüber zu rücken. In vielen Fällen finden wir aber bei der IT-forensischen Auswertung auf den Datenträgern genügend Informationen, lassen Sie es mal so formulieren, dass es schon gelingt, die ein oder andere Wallet auch aufzubekommen. Aber auch wir sitzen auf Wallets und Hardware-Ledgern, bei denen wir zwar wissen, dass da was ist, wo wir aber an das, was da ist, nicht rankommen.
Das heißt aber wiederum, wenn ich mich mit Bitcoin auskenne und ich das verhindern möchte, dass es irgendwie einen physischen Nachweis meiner Bitcoin gibt, habe ich natürlich die Möglichkeit, das eher auch vor ihnen zu verstecken oder eben ihnen diese Arbeit zu erschweren oder eben nachher, wenn sie mich dann wirklich gefunden haben, mich bedrohen möchten, dann auch sagen, okay, mir ist es egal, ich sage ihnen nichts. Und der andere Punkt ist nämlich auch, den mich immer wieder frage, wie können sie denn auch zuordnen, dass der Bitcoin auch wirklich mir gehört? Denn zum Beispiel beim Girard-Geld, bei Girokonten können sie sagen, okay, das ist der Betrag X, der gehört zum Herrn Müller. Bei Bitcoin gibt es ja diese Identitäten nicht, weil es ist einfach nur eine reine Information.
Lassen Sie mich vielleicht noch kurz eine Bemerkung zu Ihrem vorletzten Satz bringen. Klar ist schon, dass wenn Täter die zur Verfügung stehende Technik fehlerfrei nutzen, es für uns wahnsinnig schwierig ist. Das bezieht sich nicht nur auf Kryptowährungen, das bezieht sich auf Verschlüsselungstechnik. Es ist aber auch so, dass sie eigentlich gar nicht so viel können müssen, um ein erfolgreicher Cyberkrimineller zu sein. Und das merkt man dann auch tatsächlich den Taten sehr schnell an, dass da sehr viel auch auf krimineller Seite rumgestümpert wird, sehr viele Fehler begangen wird. Und unsere Aufgabe ist eher, diese konkreten Fehler auch zu finden und aufzudecken, die uns dann die Identifizierung ermöglichen. Also so richtig es ist, dass wenn Sie diese ganze Technik fehlerfrei und state-of-the-art nutzen, es für uns schwierig ist. Genauso richtig ist es aber, dass Cyberkriminelle in aller Regel auch nur Menschen sind und in vielen Fällen auch Menschen, die gar nicht mal so viel Ahnung davon haben, was sie da in technischer Hinsicht eigentlich den ganzen lieben langen Tag treiben. Das mal noch als kurze Bemerkung. Was die Zuordnung angeht, hängt es letztlich an der Auswertung der Spuren. Ja, jetzt, wenn wir einen Täter haben, der einen Darknet-Drogenshop betrieben hat, und wir kommen dann an das Backend, haben die Kundendatenbank, haben Zahlungsströme in Anführungszeichen, sehen in der Blockchain, was da passiert ist, finden dann bei der Hausdurchsuchung die Drogen und das Verpackungsmaterial und Login-Daten, die zu dem Backend passen, dann ist es eigentlich zwar streng wissenschaftlich nicht zwingend, dass dann diese Bitcoin-Wallet auch dem Täter gehört, aber nach menschlichem Ermessen doch relativ logisch, dass wir da schon in der richtigen Hausnummer sind. Also man muss sich davon verabschieden, dass wir sozusagen hundertprozentig mathematische Gewissheit benötigen. Wir brauchen sichere Überzeugung. Der Richter muss davon überzeugt sein, das gehört dem Täter. Und das können Sie ganz häufig schon aus den Umständen einigermaßen vernünftig schließen.
Das heißt also wirklich dann auch, das geht um die Überzeugung. Das heißt, man legt dem Richter dann Beweise X vor und sagt, okay, hier ist die Person und höchstwahrscheinlich ist die Person der Besitzer dieser Bitcoin. Aber es gibt keinen genauen Beweis auf dem Blatt Papier, wie zum Beispiel bei dem Girokonto, wo man sagen kann, Herr Müller gehört dieses Girokonto, weil er es eben bei der Registrierung hat er seinen Personalausweis benutzt und dadurch kann man es wirklich 1:1 zuordnen. Bei Bitcoin ist das dann eben nicht möglich.
Das kommt jetzt auch darauf an, ob das gelingt gelegentlich. Ne? Wenn Sie Ihre Bitcoins irgendwo erworben haben, wo strenge KYC-Erfordernisse eingehalten werden, dann kann ich natürlich schon die Zuordnung machen. Ne? Dann bekomme ich vom Exchange die Information, Sie haben am so und so vielten X Bitcoin gekauft und alles Weitere sehe ich dann in der Blockchain. Also das ist schon auch möglich. Aber meistens ist es ein Bündel von Indizien. Es geht ja in solchen Strafverfahren nie nur um die Kryptowährungen, die im Spiel sind. Es geht ja vielmehr noch um die dahinterliegenden Straftaten. Und da haben Sie meistens ein recht schlüssiges Gesamtbild.
Ja, Sie haben ja die Exchanges und Kaufplattformen schon angesprochen. Sind diese denn verpflichtet, Ihnen die Daten der Kunden freizugeben, wenn Sie die nachfragen?
Das kommt darauf an. Das ist die beliebte juristische Antwort. Hängt ein bisschen davon ab, wo diese Exchanges unterwegs sind. Wir stellen aber schon fest, dass immer mehr Exchanges eigentlich versuchen, aus diesem Graubereich und aus der Schmuddelecke ein Stück weit rauszukommen und deswegen zunehmend auch willig sind, mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Also es war in den wilden Anfangsjahren vielleicht noch anders. Aber mittlerweile schon zu beobachten, dass eigentlich immer mehr der Wille da ist. Wir wollen ganz bewusst aus dieser Schattenökonomie raus. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir uns irgendwie von den kriminellen Aktivitäten abgrenzen müssen. Und deswegen müssen wir mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Und dazu kommt, auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile starken Druck der Gesetzgebungsorgane. Wie vorhin schon gesagt, die EU wird im Geldwäschebereich auch die Kryptos stärker in den Blick nehmen. In vielen, vielen anderen Ländern sind Regulierungen ergriffen worden. Da muss man gar nicht nach China schauen, da ein Bild zu bekommen. Also das sind diese zwei Aspekte eigentlich. Auf der einen Seite, wir wollen raus aus der Schattenökonomie. Auf der anderen Seite, die Gesetzgebungen machen ganz, ganz massiven Druck, dass die Dinge, die im normalen Finanzsektor gelten, normal in Anführungszeichen, auch in der Welt der Kryptos gelten müssen.
Aber diese Regulierung dieser Kaufplattformen, Exchanges, gibt es ja nicht in allen Staaten weltweit. Das heißt also, mir persönlich ist es ja egal, wo ich die Bitcoin kaufe. Ich kann natürlich einfach bei einer Exchange kaufen, die eben in einem Staat sitzt, bei denen eben dieser Bitcoin-Kauf nicht so reguliert ist, wie zum Beispiel in Europa.
Nein, Sie können natürlich Ihre Kryptos irgendwo erwerben, wo die Regulierungsdichte geringer ist. Jetzt ist es allerdings halt auch so, dass Sie schon gerne was für Ihr Geld bekommen wollen würden. Und nicht jeder Exchange, der die letzten 10 Jahre so auf dem Markt erschienen ist, war vollständig seriös. Ne? Teilweise ist da auch sehr viel einkassiert worden, um dann zu verschwinden. Große Hacks gab es auch im Bereich der Börsen. Also schwache Regulierung ist, wenn sie kriminell sind, vielleicht ein eine Überlegung, die sie anstellen müssen, aber sie müssen eben auch irgendwo wo landen, wo sie sicher sein können, dass sie im Zweifel an ihr Geld auch wieder rankommen.
Ja, ich denke gerade diesen Punkt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch gerade Seriosität, auch dieses Vertrauen, werden doch relativ viele eben Bitcoin kaufen auf Plattformen, die eben bekannter sind, die reguliert sind. Aber wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Wir können zum Beispiel jetzt in Deutschland, klar, da ist die Regulierung sehr hoch. Wir müssen hier sehr, sehr viele Daten preisgeben. Wenn wir aber in die Schweiz gehen, können wir teilweise bis zu einem bestimmten Betrag eben ohne Registrierungsprozess das durchziehen. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit in Staaten gehen, die vielleicht gar nicht so reguliert sind, sondern die Schweiz reicht ja schon aus.
Klar gibt es genügend Möglichkeiten, an Kryptowährungen zu kommen und auch im Übrigen die Exchanges zu umgehen. Über Dinge wie Local Bitcoin haben wir noch gar nicht geredet oder andere Dinge, die sich hier off-ledger abspielen. Logisch, wenn Sie genug suchen dann finden Sie schon auch die Möglichkeiten. Das will ich gar nicht kleinreden. Ja, das ist ja völlig logisch.
Ja, das ist natürlich völlig richtig, weil bis jetzt haben wir die ganze Zeit über Exchanges oder über Transaktionen gesprochen, die digital stattfinden. Aber wir können, wie Sie gesagt haben, bei Local Bitcoin uns natürlich auch einfach vor Ort irgendwo treffen und dort die Transaktion durchführen. Das heißt, da bekommt das Ganze ja niemand mit. Das ist ungefähr dann so, wie wenn wir eine Bargeldtransaktion austauschen. Da können Sie diese Transaktion überhaupt nicht mehr nachverfolgen.
Ja, richtig. Oder wir können einfach unsere Private Keys austauschen. Ja. Und schon bin ich völlig außerhalb der Blockchain unterwegs. Klar, aber das ist ja nicht die Regel. Nochmal, wenn Sie alle Möglichkeiten der Verschleierung wirklich dauerhaft, fehlerhaft einsetzen, dann haben wir es als Strafverfolgungsbehörden nicht leicht. Aber auch dann wollen Sie ja irgendwann mal was für ihre Bitcoin. Sie wollen ja nicht mit Ihrer Wallet als Wahl dann ins Grab gehen, sondern die wollen ja irgendwann auch das schöne Leben genießen. Und spätestens dann hinterlassen sie genug Spuren in der echten Welt, dass wir wieder mitspielen können.
Und Sie hatten jetzt schon angesprochen, gerade das Thema auch Lagerung. Das heißt, Sie beschlagnahmen dann auch Bitcoin. Ist es für Sie eine größere Herausforderung, diese Bitcoin zu lagern? Weil Sie müssen die ja für Sie auch die privaten Schlüssel für Sie halten. Ist es schwieriger als zum Beispiel das Bargeld, was ich in den Tresor legen kann?
Das ist anders als das Bargeld, das in den Tresor gelegt wird oder irgendwo eingezahlt wird. Aber mit Verlaub eine Wallet einzurichten und da bestimmte Vorkehrungen hochzuziehen, um zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip sicherzustellen, das ist jetzt nur echt kein Hexenwerk. Zumal wir eigentlich dann auch im nächsten Schritt schauen, dass wir die Krypto so schnell wie möglich wieder loswerden.
Dann nehmen Sie gerade meine nächste Frage nämlich schon vorweg. Was passiert mit den Bitcoin nämlich? Müssen Sie sich, also ich weiß nicht, ist das gesetzlich geregelt, dass Sie gerade solche beschlagnahmten Dinge sofort veräußern müssen? Oder könnten Sie theoretisch die Bitcoin ja auch länger halten, weil Sie sagen, okay, die Bitcoin werden möglicherweise im Vergleich zu Fiat-Währungen mehr wert?
Also was wir klar nicht dürfen, ist spekulieren mit Kryptos oder anderen Vermögenswerten, die wir sichergestellt haben. Grundsätzlich ist es so, es müsste eigentlich abgewartet werden, bis irgendwann mal ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. Aber das Gesetz gibt die Möglichkeit der Notveräußerung. Das heißt, wenn ich einen Vermögenswert gesichert habe, der verderblich ist, LKW-Anhänger mit frischem Fisch, ja, das nützt mir nichts, den bis zum rechtskräftigen Urteil in die Asservatenkammer zu schieben. Da gammelt der Fisch, deswegen würde der verkauft werden. Verderbliche Gegenstände. Ich kann auch den Weg der Notveräußerung gehen, wenn ich Vermögenswerte habe, die einer enormen Wertschwankung unterliegen. Das ist genau der Grund, warum wir sehr konsequent bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei allen Kryptowährungen ohne zuzuwarten, den Weg über die Notveräußerung gehen. Der Kurs ist, oder die Kurse, völlig egal, über welche Kryptos wir jetzt reden, sind immer noch hochgradig volatil. Klar können Sie sagen, on the long run ist es deutlich nach oben gegangen, aber Sie haben immer noch Ausschläge innerhalb kürzester Zeit, da sind wir ratzfatz $10,000 wieder in Rauch aufgegangen. Pro Bitcoin. Deswegen, wegen dieser hohen Volatilität und im Übrigen auch wegen des Risikos des Totalverlusts, das ist bei all diesen Kryptowährungen ja nicht ausgeschlossen, gehen wir eigentlich immer den Weg über die Notveräußerung.
Okay, und wie veräußern die sie denn diese Bitcoins oder die anderen Kryptowährungen zum Beispiel? Weil man häufig auch davon liest, dass zum Beispiel die USA, glaube ich, dann teilweise auch versteigern. Ist das bei Ihnen auch so oder geht es einfach auf den Markt dann?
Wir haben uns, wie wir zum ersten Mal eine größere Summe losschlagen mussten, das war vor ein paar Jahren. Ich glaube, damals waren das so ein Gegenwert von roundabout 12, 13 Millionen Euro. Wenn ich mich da recht entsinne, gegen die Versteigerung entschieden. Wir gehen den Weg über den Verkauf am Markt unter Einschaltung eines in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen und tätigen Anbieters.
Nachdem wir jetzt schon zeitlich ein bisschen weiter fortgeschritten sind, möchte ich jetzt noch in den letzten Teil reinspringen, nämlich nur einen kleinen Ausblick in die Zukunft Bitcoins nämlich noch werfen. Denn Bitcoin gibt es so knapp 12 bis 13 Jahre, das ist wahnsinnig jung. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, Bitcoin wird immer mehr benutzt weltweit. Es wird immer mehr Transaktionen geben, die Adaption wird immer höher, vielleicht gibt es auch eine Wertsteigerung. Was würden Sie sagen, wenn wir dieses Szenario jetzt mal annehmen, glauben Sie, dass dadurch die Internetaktivität oder die kriminellen Straftaten durch Bitcoin weiter ansteigen werden?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Also unterstellen wir mal, der Bitcoin würde eine größere Bedeutung im normalen Leben, im normalen Wirtschaftsleben bekommen, dann würde ja auch genau dieser Effekt einsetzen, dass es mehr Regulierung gibt, mehr auch Selbstregulierung der wirtschaftlichen Akteure, die das Ganze aus dem Schatten raus und in die normale Ökonomie ziehen wollen. Also dass jetzt mehr Bitcoin-Transaktionen zwingend mehr Kriminalität bedeuten würden, das sehe ich eigentlich nicht. Ja. Kriminalität hat es im Übrigen ja auch vor dem Bitcoin-Zeitalter schon gegeben. Auch da sind schon Drogen verkauft worden.
Das heißt also aber auch auf der anderen Seite, wenn Bitcoin doch, wieder erwartend, eben von der Bildfläche komplett verschwinden würde, würde es nicht heißen, dass wir gar keine Kriminalität mehr haben, sondern die Kriminalität eben bleibt, aber sie würde sich wahrscheinlich einfach nur verschieben und es würde eben dann im Internet andere Transaktionsmöglichkeiten genutzt werden.
Genauso würde ich das sehen. Ja.
Okay. Und ein Punkt, den ich da immer noch wieder höre, ist nämlich die Frage, unser Gesetz ist ja doch schon sehr, sehr alt. Das ist ausgelegt worden, da gab es noch kein Internet. Und wie sind da Ihre Erfahrungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen? Weil, wie Sie ja gesagt haben, Bitcoin ist eben Mathematik, es ist eine Information. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Passt dieses Gesetz noch dazu? Oder muss es da irgendwann mal eine Anpassung eben an Bitcoin, an sowas Neues geben?
Also wir waren ganz erstaunt, wie wir vor ein paar Jahren uns tatsächlich die Frage gestellt haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, wir kommen mit unserem Strafrecht und auf dem Strafprozessrecht eigentlich schon ganz gut zu Rande, was Kryptowährungen angeht. Wir können sie beschlagnahmen, wir können sie veräußern, wir können sie sicherstellen. Die materiellen Delikte des Strafrechts passen eigentlich auch durchaus zu dem, was mittels Bitcoin so im kriminellen Umfeld getrieben wird. Also erstaunlicherweise besteht da eigentlich gar keine große Lücke. Das ist natürlich im Bereich der Geldwäscheprävention, da haben wir schon drüber geredet, stärkere Implementierung von KYC, vielleicht auch im Steuerrecht ganz anders ausschaut. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber das war eine der erstaunlichen Lehren unserer ersten Jahre. Wir kommen mit dem guten alten StGB und der guten alten Strafprozessordnung eigentlich ganz gut mit dem Bitcoin zurecht.
Und dann möchte ich noch ein letztes Thema ansprechen. Wir hatten das schon so ein bisschen gerade eben bei den Tools, bei den Mixern zum Beispiel angesprochen. Wenn ich jetzt ganz normal als Privatperson Bitcoin kaufe, das Ganze halte, auch mal eine Transaktion durchführe, gibt es da irgendwie eine Gefahr für mich, dass ich mich da sträflich mache? Zum Beispiel, ich kriege eine Transaktion von irgendjemandem und der Unterschied zu anderen Finanztransaktionen ist ja, ich kann diese Bitcoin-Transaktion nachverfolgen. Das heißt also, dieser Bitcoin könnte theoretisch ja irgendeiner kriminellen Aktivität aus einer Geldwäsche kommen und ich würde es das ansehen und Sie würden das zum Beispiel mitbekommen. Heißt es dann, Sie könnten theoretisch vor der Tür stehen und sagen, hey, Sie haben dann Bitcoin, der aus einer illegalen Aktivität entspringt, deswegen sind Sie jetzt auch verdächtig?
Das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, dass jedem Bitcoin ja seine ganze Geschichte auf alle Ewigkeiten aufgedruckt ist in der Blockchain. Und wenn ihr Bitcoin irgendwann mal auf Silk Road oder Hansa Market oder einem der anderen großen Darknet Marketplaces unterwegs war, steht schon natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann auch mal an Sie Fragen gestellt werden. Das ist aber meines Erachtens eher eine theoretische Gefahr. In der Wissenschaft gibt es übrigens ja genau deswegen schon lange Überlegungen, ob man sowas wie Black- und Whitelisting hinbekommt, ja, inkriminierte Bitcoins vielleicht irgendwo auf die schwarze Liste zu setzen, damit sie im echten Wirtschaftsleben verbrannt sind. Da hat sich aber bislang noch kein wirklich praktikables Konzept mal durchgesetzt. Deswegen müssen sie mit diesem Restrisiko leider leben.
Ja, bei diesen Black- und White-Listen denke ich aber, dass es ein Problem gibt, weil dadurch ja jeder Bitcoin nicht mehr gleich ist. Und genau das wollen wir ja haben. Denn nachher habe ich einen Bitcoin bekommen von einer Transaktion und am Ende stellt sich heraus, dass das Ganze illegal war oder eben eine Straftat war. Das Ganze wird auf die Blacklist gesetzt und ich kann es eben nicht mehr ausgeben, weil es keiner mehr annimmt. Das heißt, mein Wert ist dann nicht mehr da. Aber ich denke, das ist auch schwierig umzusetzen in der Praxis. Aber wie Sie gesagt haben, ist natürlich eine Eigenschaft Bitcoins, die es so noch nie gab. Und ich denke, das muss man in der Zukunft auf jeden Fall weiter beobachten, wie man das handhabt und wie das auch weitergeht. Und gerade auch eben von Plattformen oder auch Händlern, die dann eben Bitcoin annehmen oder transferieren möchten.
Ja, das sind theoretische Konzepte in der Wissenschaft. Ich halte die auch allenfalls für eingeschränkt praktikabel. Mal ganz abgesehen davon, dass die dann halt wieder zu Akteuren wechseln, jetzt aus der Sicht des Kriminellen, die sich um Black- und Whitelisting genauso wenig scheren wie um KYC.
Herr Gogor, dann würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Da waren wirklich interessante Punkte dabei, gerade zum Thema Bitcoin und eben Kriminalität, was immer noch in den Medien so rumschwirrt. Und ich denke, da wurde heute einiges klarer, wie das Ganze denn wirklich in der Realität aussieht.
Immer gerne. Herzlichen Dank auch von mir für das interessante Gespräch.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Nun hoffe ich, euch hat diese Episode mit Herrn Gogor gefallen und ihr konntet auch heute wieder einiges mitnehmen. Das Thema Kriminalität und Bitcoin ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, da es zeitweise von vielen Medien sehr hervorgehoben und dadurch auch Bitcoin wirklich stark kritisiert wird. Und wir haben ja jetzt gehört, dass es an diesen Berichten schon einiges dran ist, da Bitcoin eben den Transfer über das Internet nicht nur für legale Zwecke vereinfacht, sondern eben auch für kriminelle Aktivitäten. Auf der anderen Seite ist Bitcoin aber derzeit durch die Speicherung der Transaktionen auf der öffentlich einsehbaren Blockchain so transparent wie kaum ein anderes Zahlungsmittel. Und dieser gesamte Themenkomplex wird in Zukunft weiter wirklich sehr interessant bleiben und es wird spannend zu beobachten sein, wie sich das Ganze auch fortsetzt. Insbesondere, wenn dann auch neue Technologien wie zum Beispiel das Lightning-Netzwerk hinzukommen, die Privatsphäre des Bitcoin-Netzwerkes wirklich vorantreiben. Nun würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr auch diese Podcast-Folge wieder weiterempfehlt. Und für alle die über Apple Podcast zuhören, es wäre toll, wenn ihr eine Bewertung abgebt, denn so kann der Podcast noch mehr Menschen erreichen und diesen natürlich auch Bitcoin näher bringen. Dann natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart und ich wünsche euch eine entspannte Woche. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao! Yeah.